in der Wolkensäule herab, trat zu ihm und rief seinen Namen, der Herr, aus. Er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr. Also zweimal, ne? Er rief seinen Namen aus, Herr, und dann geht er an ihm vorüber und sagt nochmal, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Da kniete Mose sich schnell nieder, neigte sein Gesicht zur Erde, betete den Herrn an und sagte, wenn du mir freundlich gesinnt bist, Herr, dann begleite uns. Dies ist ein eigenwilliges Volk. Doch vergib uns unsere Schuld und Sünde, nimm uns als dein Eigentum an. Der Herr erwiderte, ich schließe einen Bund mit euch. Ich werde vor deinem ganzen Volk Wunder vollbringen, wie sie auf der ganzen Erde und bei keinem Volk je zuvor vollbracht wurden. Alle Israeliten werden sehen, was ich tue. Ehrfurchtgebietend wird sein, was ich an dir tun werde. Und so weiter. Also Gott stellt sich dem Mose nochmal ganz neu vor. Das klingt fast so ein bisschen, so, wenn wir so menschlich denken, was wir ja meistens tun, als würde Gott sich selbst nochmal daran erinnern, wer er eigentlich ist. So, er kommt jetzt nicht zu Mose und haut dann nochmal auf den Tisch und sagt, so, du hast die ersten zwei Steintafeln zerbrochen und die du gerade hochgeschleppt hast, die mache ich jetzt kaputt, weil ich immer noch sauer bin, weil ihr nämlich nicht. Aber Gott ist anders. Und indem wir hier dem Mose begegnet und sich ihm nochmal ganz neu vorstellt, wird deutlich, wie Gott tickt. Und in diesen zwei wenigen Versen hier, also 34, 6 und 7, da stehen nach jüdischer Tradition 13 wichtige Wege drin, wie Gott mit dem Menschen umgeht. Nicht Wesenszüge, nicht Charaktereigenschaften, sondern Wege, wie er mit dem Menschen umgeht. Und diese 13 Attribute Gottes, könnt ihr später nochmal googeln, wenn ihr wollt, die beten die Juden sehr regelmäßig. Also das, was hier aus diesen zwei Bibelversen rauskommt. Klar, das ist ja auch zutiefst verwurzelt mit ihrer eigenen Geschichte. Ja, mit dem Neubeginn Gottes mit seinem Volk Israel. Also gerade aus Ägypten raus, jetzt in der Wüste, dann erstmal das goldene Kalb und so, jetzt die neuen Gesetzestafeln und mittendrin diese zwei wichtigen Verse, wo Gott nochmal seinem Volk dann durch den Mose, der dann wieder runterkommt und das seinem Volk weitersagt, sagt, wer er ist und wie er gedenkt, mit ihnen umzugehen. Und deswegen beten das die Juden bis heute vor den großen Festtagen, vor allem vor Yom Kippur, also vor dem großen Versöhnungstag, vor Rosh Hashanah, also vor den Neujahrstag und in der Fastenzeit. Genau, Fastenzeit hat gerade erst angefangen. Dauert noch ein paar Tage. Weiß nicht, wer von euch das macht, wer von euch gesagt hat, ich will gerne dieses Jahr fasten. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, auf was man verzichten kann in dieser Zeit oder zu welchen Uhrzeiten man auf was verzichtet und so. Da gibt es ja kein Gesetz. Aber es ist eine Ermutigung, eine Einladung zu überlegen, boah, was kann ich in dieser Zeit tun bis Ostern? Wozu eigentlich? Wieso fasten wir? Weil es eine tolle Möglichkeit ist, Gott auf eine andere Art und Weise zu begegnen und ihn zu erleben. Indem ich mich einschränke und Platz schaffe für ihn. Indem ich vielleicht bestimmte Zeiten mir nehme, wo ich normalerweise die ganze Zeit beschäftigt bin mit Essen und keine Ahnung was, in der ich mir Zeit nehme zum Gebet und Zeit nehme zum Bibellesen, zum Hinhören auf Gott, zur Begegnung mit dem, der sagt, ich bin der Gott der Versöhnung und der Vergebung. Ich mein's gut mit dir. Ich liebe dich. Und ich vergebe dir. Und ich nehme dich an als mein geliebtes Kind. Fasten hilft, sich auf Gott zu konzentrieren. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Oder in seinem Wort steht. Und deswegen ist es eine gute Gelegenheit. So, und in dieser Fastenzeit und Yom Kippur, Rosh Hashanah und so, da beten die Juden den, der dir das, ich weiß es nicht sicher, Selichot. Also das hat bei denen auch in dem Namen, in dieser Überschrift sozusagen, Widerhall gefunden, der Name Gottes, ist die Überschrift von dem, was sie an diesen wichtigen Tagen beten und zum Ausdruck bringen. Nämlich, dass sie die Gegenwart Gottes suchen, indem dass sie ihn um Vergebung bitten und gleichzeitig ihn erinnern, du bist so, du hast dich uns vorgestellt, damals dem Mose auf dem Berg, als ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Und diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Und trotzdem lasse ich die Sünden nicht ungestraft, sondern strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Jetzt kann man natürlich meinen, Moment, das sind aber doch jetzt irgendwie auch zwei Paar Schuhe, oder? Auf der einen Seite ist Gott liebevoll und er vergibt und auf der anderen Seite steht hier, er straft die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Wie bringen wir das denn jetzt zusammen? Also ist jetzt Gott ein Gott der Versöhnung und der Vergebung oder der Strafe? Kleiner Spoiler, also Vorausschau für eine der weiteren Predigten. Ein weiterer Gottesname ist Elohim Mishpat, Gott der Gerechtigkeit. Und das kommt dann auch noch irgendwann. Also Gott der Gerechtigkeit. Heute nur ganz kurz. Wenn Gott ein strafender Gott ist, dann weil er ein gerechter Gott ist. Aber in dem, dass er ein gerechter Gott ist, ist diese große Überschrift, er ist ein Gott der Versöhnung und der Vergebung. Und deswegen ist jede Generation für sich selbst verantwortlich, zu Gott zu kommen. Also meine Kinder werden nicht in die Hölle gehen wegen meinen Sünden. Aber meine Kinder haben die Herausforderung oder die Verantwortung, selbst ihren Weg zu Gott zu finden und mit Gott unterwegs zu sein und ihn kennenzulernen als den Gott, der ihnen vergibt, der sie liebt und der treu und barmherzig ist. Das ist das mit dieser Wurzelsünde. So, ne? Adam hat gesündigt und seitdem sind alle Sünder. Das wird sich nicht ändern. Es wird kein Mensch irgendwann mal auf die Welt kommen, der sündenfrei ist, so, sondern wir sind alle Sünder. Und wir verdienen alle die gerechte Strafe für Sünde, nämlich den Tod. Dank sei Jesus, der diese Strafe für uns auf sich genommen hat und der gebetet hat, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun, weil wir durch Jesus die Versöhnung haben. In seinem Blut sind wir erlöst. Sein Blut bezahlt unsere Schuld. Und das ist ein großes, auf der einen Seite Geheimnis, weil wir es nicht ganz wirklich verstehen können und trotzdem annehmen dürfen und daran glauben dürfen und uns fest darauf verlassen dürfen, dass unsere Schuld bezahlt ist durch das, was Jesus für uns getan hat. Und es nicht unsere Kinder die Last unserer Sünde tragen müssen. Die müssen die Last ihrer Sünde tragen. Und am besten tragen sie zum Kreuz, weil sie dort loswerden und weil sie dort Vergebung und Versöhnung erfahren. Also wenn Gott einer ist, der sagt, er wird die Sünde strafen und auch noch die der Kinder für die Sünde ihrer Eltern bis ins dritte, vierte Generation und so, dann weil Gott deutlich machen will, ihr müsst zu mir kommen. Also es ist ein Gott, der erzieht. Ja? Manchmal hat Strafe was mit Erziehung zu tun. Die Frage ist, wie strafe ich? Es gibt natürlich auch schlechte Möglichkeiten zu strafen, ja. Strafe bei Gott sieht so aus, dass er sagt, komm einfach zu mir mit dem, was du kaputt gemacht hast, mit deiner Schuld, mit deiner Sünde, mit dem, was du zerstört hast, komm zu mir. Ich kann es wieder heil machen. Und dazu will ich uns gerne ermutigen, gerade heute, wo wir miteinander Abendmahl feiern, dass wir mit einstimmen, sozusagen in das Lied, was Juden seit tausenden Jahren immer wieder singen, auf Hintergrund von 2. Mose 34, wo sie ihre Schuld und Sünde vor Gott hinlegen und ihn immer wieder daran erinnern, du bist Elohim Selichot, du bist der Gott der Versöhnung. Amen. Wir schauen ganz kurz rein, wie das klingt, wenn 100.000 Juden vor der Klagemauer stehen und dieses Selichot singen. Und danach singen wir miteinander.
Oh, I say.